bin los, habe gekündigt, hatte keine Ahnung von, was wir danach leben werden und ob wir die Wohnung bezahlen können und so, aber habe irgendwie halt so dieses Vertrauen wieder gehabt. Ich hatte einfach Vertrauen, dass alles sich irgendwie, ja, alles wieder gut werden würde. Auf Erfahrungen von Bikepackern mit Kindern konnte ich überhaupt nicht zurückgreifen. Da konnte ich auch im Internet einfach wirklich gar nichts finden. Bin nicht losgefahren, habe vorher gesagt, wir fahren nach Marokko. Ich habe gesagt, wir probieren es mal nach Frankreich, habe ich gesagt.
Willkommen zu einer neuen Folge von Karma is a Hitchhiker. Ihr habt gerade Jasmin gehört. Jasmin kommt aus Offenbach und hat letztes Jahr im Sommer 2021 eine Fahrradtour gemacht, quer durch Europa. Mehrere Monate war sie unterwegs und hat ungefähr 3000 Kilometer zurückgelegt. Und sie war nicht allein. Ihr kleiner Sohn Emil saß hinten im Fahrradanhänger und war die ganze Zeit mit dabei. Sie hat über diese Zeit ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Erscheint im November, man kann es aber schon vorbestellen. Ich verlinke euch die Seite zum Verlag in den Shownotes. Auch auf Instagram könnt ihr folgen, sie ist da sehr aktiv, hat auch alles dokumentiert mit vielen Videos und Fotos über die Reise. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, auch da findet ihr den Link in den Shownotes. Wir haben darüber gesprochen, wie ihre Reise verlaufen ist, was im Vorfeld nötig war, was sie an Vorbereitungen treffen musste, welche Ängste sie hatte, welche Sorgen sie hatte, welche Sorgen an sie herangetreten wurden, welche Kommentare sie während der Reise auf Instagram sich anhören musste, was auf der Reise aber auch schiefgegangen ist und was aber ziemlich cool gelaufen ist und was ihre Erkenntnis auch von der Reise ist. Ich finde, Jasmin ist eine sehr beeindruckende Person, eine richtige Mutmacherin und Macherin und ich hoffe, sie inspiriert euch auch, vielleicht etwas Ähnliches zu tun und die Ängste, die man hat, die auch ganz normal ein Stück weit sind, aber trotzdem mal zu hinterfragen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Jasmin.
Jasmin, wie geht's dir?
Gut, schön, dass du hier bist. Ja.
Freut mich auch, hier zu sein.
Ja.
Jasmin, du hast die letzten Monate ein Buch geschrieben.
Ja,
genau. Worum geht's da?
Ja, um unsere Fahrradreise, die ich mit meinem Sohn letztes Jahr gemacht habe. Wir sind von Deutschland bis nach Südspanien gefahren. Eigentlich wollten wir nach Marokko, aber wegen Corona ging das dann doch nicht. Genau.
Krasse Sache. Wie lange war ihr unterwegs?
3 Monate.
3 Monate. Ja. Und war gut?
Ja, es war super. Es war echt, ja, es war so schön, dass ich darüber sogar ein Buch schreibe. Also waren sehr glücklich gewesen, ja.
Wie kamst du auf die Idee, das zu machen?
Ja, wir haben das letztes Jahr auch schon mal gemacht, also vorletztes Jahr. Da sind wir aber nur in Deutschland mit dem Fahrrad gefahren. Also er ist hinten im Hänger. Damals war er 2 oder ist gerade 2 geworden, jetzt ist er 3 geworden auf der Reise. Und ich weiß nicht, ich wollte einfach raus. Ich habe so viel gearbeitet und hatte so viel Stress gehabt und hatte kaum Zeit mit Emil und hatte das Gefühl, dass ich irgendwie das Leben verpasse. Vor allem mit ihm, weil Kinder ja so schnell älter werden. Und habe gedacht, es muss sich irgendwas ändern und wollte einfach nur raus, wieder reisen und so. Und ja, mit dem Fahrrad klappt das ganz gut. Da kann man einfach von der Haustür aus anfangen und einfach losfahren.
Ist ja eigentlich ungewöhnlich. Man kennt das ja eher, dass Menschen sich in einen Van setzen und irgendwo hinfahren und dann die Kleinen hinten drin sitzen haben und du hast dich fürs Fahrrad entschieden.
Ja, stimmt.
Hast du auch mal Zweifel dran gehabt oder was waren deine Bedenken, die du vielleicht am Anfang hattest, bevor du dann entschieden hast, okay, wir machen das?
Also vor der ersten Reise, vor 2 Jahren, wusste ich ja überhaupt gar nicht, wie wird Emil reagieren. Mag er das überhaupt? Wir sind auch hier in der Stadt nie mit dem Hänger gefahren. Ich habe den nur für die Reise erst geholt. Also es war was ganz Neues. Unser erster Tag mit dem Fahrrad und Hänger war der erste Tag der Reise. Also ganz spontan. Ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach raus und ich dachte so, ich muss einfach abwarten, ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn nicht, dann kann man immer noch in den Zug gehen und wieder zurückfahren. Also man ist ja dann nicht irgendwie gefangen und muss das machen. Deswegen, es war einfach alles ganz spontan. Und ein Van wäre halt, klar, hätte mir jetzt jemand einen ausgebauten Van vor die Tür gestellt, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Aber als Alleinerziehende hat man halt auch meistens nicht das Geld, um sich jetzt so einen teuren Van zu kaufen und dann damit rumzufahren mit dem Fahrrad. Ist man auch viel freier, spontaner, erlebt ganz andere Dinge als im Van letztendlich.
Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du davon erzählt hast, was du vorhast?
Also die Familie war überhaupt nicht begeistert. Freunde fanden es cool, aber ja, ich glaube, das ist so typisch, dass die Familie eher so besorgt ist natürlich. Also bei der ersten Reise ging es gerade noch so. Also da war es auch schon extrem, dass sie jeden Tag genau wissen wollten, wo wir sind und Standort und telefonieren jeden Tag. Und eigentlich wollte ich gar kein Handy mitnehmen. Das war für sie dann so ein No-Go gewesen. Und bei der zweiten Reise, da habe ich erst, während ich unterwegs war, das Ziel überhaupt dann ihnen genannt. Also ich bin nicht losgefahren, habe vorher gesagt, wir fahren nach Marokko, sondern ich habe gesagt, wir probieren es mal nach Frankreich, habe ich gesagt.
Ja,
Genau.
sehr gut. Wie hast du denn die Bedenkenträger beruhigt? Also hast du ihnen erklärt, was du vorhast und wie du das vorbereitest? Oder anders gefragt, wie hast du dich vorbereitet auf diese Reise?
Na, Vorbereitung gab es, ja, es gab eigentlich nur vom Gepäck her eine Vorbereitung. Also ich habe mir natürlich auch viele Erfahrungsberichte von anderen durchgelesen und auch, es gibt auch super viele YouTube-Videos, aber es halt meistens ohne Kinder. Deswegen so auf Erfahrungen von Bikepackern mit Kindern konnte ich überhaupt nicht zurückgreifen. Da konnte ich auch im Internet einfach wirklich gar nichts finden. Aber ich habe mir halt so gedacht, es muss ja gehen. Also die Leute fahren ja auch überall in den Städten rum und machen Wochenendausflüge. Also warum sollte das nicht auch länger gehen? Das sind dann halt ganz viele Wochenendausflüge aneinandergereiht sozusagen. Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach gedacht, es funktioniert schon. Und wir haben eigentlich nur, klar, das Gepäck musste halt super leicht sein, weil für zwei Personen alles in einem Fahrrad unterzubringen, das ist halt die größte Herausforderung gewesen. Und ansonsten sind wir mit Komoot gefahren und haben jeden Tag die Strecke für den nächsten Tag geplant. Also da habe ich gar nicht so daheim alles geplant. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht möglich. Ich habe so oft die Route wieder geändert. Das wäre sinnlos gewesen, glaube ich.
Was ist der Unterschied zwischen alleine reisen mit Fahrrad und reisen mit Fahrrad und Kind? Was ist der Unterschied dazwischen?
Es ist echt was komplett anderes. Also vor allem die Geschwindigkeit. Also man ist halt viel langsamer. Also wenn einem Fahrradfahren schon langsam vorkommt im Vergleich zu mit dem Van unterwegs zu sein, ist halt Fahrradfahren mit Kind wirklich so Zeitlupengeschwindigkeit zum Teil. Und vor allem, man hat halt immer diese Herausforderung, sobald es irgendwo hochgeht oder so. Also das ist halt so, dieses Gewicht, was einen zurückzieht, sind so ungefähr 80 Kilo alles zusammen mit Hänger und Fahrrad und ganzem Gepäck und meinem Kind noch. Und das zu schieben, da fängt es halt schon so bei 8% an, dass ich nicht mehr fahren kann. Bei 13% kann ich auch nicht mehr schieben. Also da ist
Du
mein
meinst
Körper.
jetzt Steigung, ne?
Genau, ja. Das ist
Okay.
einfach nicht mehr möglich. Und zum Teil musste ich dann den Hänger auseinanderbauen, dass ich den erstmal hochgeschoben habe und wieder runter bin, dann mein Fahrrad hochgeholt habe und dann meinen Sohn noch hochgeholt habe. Also es war echt krass zum Teil gewesen. Das sind so die größten Herausforderungen. Und das hat man natürlich, wenn man alleine fährt. Klar, muss man da bestimmt auch mal schieben, aber das geht natürlich einfacher, als wenn man 80 Kilo schiebt, ja.
Das ist echt schon einiges. Das ist ja
Ja.
quasi nochmal eine Person, die man quasi hinter
Ja,
sich herzieht die
voll.
ganze Zeit.
Genau.
Hast du irgendwie nochmal vorher geguckt, dass du den Reifen gut wechseln kannst, dass du da irgendwie die Handgriffe schnell drauf hast? Oder war das alles so, ja, ich nehme mal Flickzeug mit und mal gucken, was passiert?
Also bei der ersten Reise vor 2 Jahren wusste ich nicht mehr, wie man einen Reifen wechselt. Ich habe gedacht, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, wenn es soweit ist. Habe gedacht, dann gucke ich mir halt irgendwelche Videos an oder so. Ich bin da irgendwie immer sehr zuversichtlich. Das lief dann aber tatsächlich nicht so gut. Da hatte ich schon direkt am allerersten Tag einen Platten gehabt, als wir losgefahren sind. Und mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass wir einen Platten hatten. Also ich bin da gefahren und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich falle gleich vom Fahrrad runter. Und erst dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist hier irgendwas faul. Ich dachte, es war halt der erste Tag mit diesem Hänger, es war der erste Tag mit so viel Gepäck und ich dachte, okay, das wird jetzt einfach so sein. Wir sind super langsam. Aber als dann auch so die wirklich so, keine Ahnung, RentnerInnen so an uns vorbeigefahren sind und uns so lächelnd angeguckt haben und so voll gemütlich da entlang getreten haben, dachte
Mit
ich
ihren
schon,
E-Bikes.
ja. Yeah. Nicht mal, deswegen. Ich dachte einfach so, wir sind die langsamsten, die es hier gibt. Ich dachte echt, laufend wären wir schneller. Ja, und das war dann tatsächlich der einzige Platte vor 2 Jahren gewesen. Und da war ich halt kurz bevor ich bei Freunden war. Also da die erste Nacht war bei Freunden gewesen in Darmstadt. Und da konnte man mir dann einfach helfen. Genau.
Sehr gut.
Aber jetzt bei der nächsten Tour, wo ich nach Marokko fahren wollte, da habe ich schon vorher geübt. Da habe ich dann hier im Hof ein paar Reifen gewechselt und ich musste dann unterwegs auch dreimal einen Reifen wechseln. Und es hat geklappt.
Ja, sehr schön.
Ja.
Zu welcher Jahreszeit bist du gefahren?
Im Sommer jeweils, ja.
Aber ist doch eigentlich auch eine warme Gegend, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dem Fahrrad im Sommer ist generell schon warm, also kann auch in Deutschland warm sein.
Ja.
Und dann fährst du in Länder, wo es meistens noch wärmer ist im Sommer. Wie war das?
Ja, es war eigentlich ging's voll. Also vor 2 Jahren diese Reise, die war anstrengend und die war ja nur in Deutschland gewesen. Aber da war irgendwie wirklich ein sehr heißer Sommer hier gewesen. Und da hatten wir oft so 40 Grad gehabt. Das war natürlich schon anstrengend. Und da muss man dann so früh wie möglich los. Also da muss man dann halt schon so um 5, 6 aufstehen, alles zusammenpacken. Es dauert ja mit Kind sowieso ewig. Das ist auch ein Unterschied zum Alleinereisen. Genau, und bis wir dann los sind, ist es eh dann meistens so 7, 7:30, 8, 8, manchmal auch noch später gewesen. Und dann kann man halt nicht so lange fahren. Also wir sind eh nie so lange gefahren, klar, weil irgendwann hat er auch keine Lust mehr. Bevor man so in die Mittagshitze kommt, muss man halt schon wieder ankommen. Aber dieses Jahr war es nicht so heiß gewesen. Also klar, in manchen Gebieten jetzt schon, in manchen Tagen. Aber in Deutschland zum Beispiel war es nur stürmig und regnerisch, das ist dann das andere Extrem wieder.
Ja. Wie hast du das mit der Versorgung gemacht? Also wie hast du bereitgestellt, dass du genug zu essen dabei hast, genug zu trinken dabei hast, auch für den Kleinen? Wie hast du das gemacht? Hast du die Routen so geplant, dass du immer in größeren Ortschaften vorbeikommst?
Ja, ich habe eigentlich immer darauf vertraut, dass irgendwo ein Supermarkt ist, sonst kommt halt andauernd einer. Also wir waren nie in solchen Landschaften, wo wir keinen Supermarkt gefunden hätten. Und wir haben uns morgens direkt immer, wir sind immer von Campingplatz zu Campingplatz gefahren und haben uns dann direkt bei dem Campingplatz noch eingedeckt für den ganzen Tag. Und bis wir dann an den nächsten Campingplatz ankamen, hatten wir eigentlich alles unterwegs. Da hatten wir dann schon alle Snacks und Getränke und so weiter. Und trotzdem wären wir noch an ganz vielen Supermärkten vorbeigekommen, wo wir wieder was kaufen hätten können. Mhm. Ja. Das war eigentlich nie ein Thema. Also außer sonntags, ich habe diesen Tag gehasst, weil halt meistens alles zu war. Da ist man dann schon manchmal rumgeirrt, aber wir hatten immer genug dabei. Also es gibt immer irgendeine Lösung, ja.
Was für Sachen sind denn passiert auf dem, ich meine, in den 3 Monaten kann ja unglaublich viel passieren. Du hast ja auch, wie viele Kilometer bist du gefahren?
Oh, ich weiß jetzt insgesamt gar nicht mehr. Ich glaube so 3000, 4000, 3000? Ich glaube 3000, ja, so 2900 oder so waren es, ja.
Was ist da passiert in der Zeit?
Das kann man gar nicht so in einen Satz runterbrechen, ja. Ja, super viel. Also ich meine, super viele schöne Dinge. Also die Beziehung von mir und Emil hat sich halt super verbessert vor allem. Also es war einfach, man hat gemerkt, dass wir das beide gebraucht haben, dass wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen können, dass er volle Aufmerksamkeit den ganzen Tag über bekommt. Und das ist nicht so, ich meine, ich habe halt 4 Jobs gehabt und noch eine Doktorarbeit und ihn alleine. Und dann, er war eigentlich die ganze Zeit nur in der Kita halt bis 16 Uhr, 16:30 Uhr. Manchmal ist er danach noch zur Oma gegangen und ich bin nur rumgehetzt und habe ihn dann teilweise abends schlafend abgeholt, ins Bett gebracht. Und ich meine, da hat man halt gar nichts von seinem Kind. Und es war mir auch immer bewusst und wollte ich auch nicht so haben. Und auf der Reise war es halt das komplette Gegenteil. Wir waren den ganzen Tag zusammen, von morgens bis nachts und wieder. Und es war einfach überhaupt gar nicht anstrengend für mich, sondern im Gegenteil einfach wunderschön und für Emil auch. Und er war so ausgeglichen, er hat nie geweint oder so. Es war einfach richtig toll. Also das waren so die positiven Sachen, die passiert sind. Negative Sachen, das Schlimmste, was uns passiert ist, ist mein Bänderriss gewesen. Den hatte ich in Frankreich und der war einfach nur, als wir eigentlich Urlaub machen wollten. Ich dachte, wir machen mal so eine Woche Urlaub. Da hat mich gerade eine Freundin besucht gehabt mit ihrer Tochter und da habe ich am Strand, bin ich irgendwie an einem Stein umgeknickt und hatte dann einen Bänderriss, 2 Bänder waren gerissen und ja.
Oh, wie ging es dann weiter? Cool.
Ja, also die Ärzte dort haben alle gesagt, dass ich nach Hause muss, sofort. Und ich habe halt so gedacht, das kann nicht sein, weil ich habe alles gekündigt, ich habe alles aufgegeben, meine Wohnung war untervermietet, ich habe so gedacht, ich habe alles für diesen Traum getan, ich gehe jetzt nicht heim. Und ich habe es die ganze Zeit versucht, allen zu erklären, aber keiner hat es verstanden. Ich habe so gesagt, ich bin mit dem Fahrrad hier, ich muss weiterfahren. Und die so, Fahrrad? No, no, no. Das geht nicht. Aber ja, wir haben dann mit der Versicherung, also ich hatte so eine Auslandskrankenversicherung, mit denen habe ich dann telefoniert, die haben gesagt, ja, wir können dich auch abholen und nach Hause transportieren mit deinem Sohn. Das ist kein Thema, aber wart's erstmal ab, weil eigentlich machst du daheim auch nichts anderes, als einfach dich zu schonen. Bist du denn irgendwo, wo es schön ist, dann bleib doch da einfach und schon dich dort, weil du würdest hier zu Hause auch nichts anderes machen. Und dann habe ich eine Physiotherapeutin als gute Freundin und die hat dann immer mit mir per Skype-Calls dann immer so geschaut, wie ich laufe und so, hat dann immer gesagt, was ich genau machen soll und so. Also ich war halt 2 Wochen nur auf Krücken. Eine Woche habe ich dann wieder laufen gelernt und dann bin ich wieder aufs Fahrrad und losgefahren. Weil das sind jetzt, im Nachhinein denke ich mir so, es waren doch nur 3 Wochen, aber diese 3 Wochen waren so ewig lang für mich, weil ich ja nicht wusste, werden wir je wieder weiterfahren so oder war es das halt jetzt? Es war schon, stand man sehr in der Schwebe.
Und dann habt ihr im Hotel übernachtet oder hattest du irgendwie eine kleine Wohnung, eine Pension irgendwo und wie war Emil versorgt in der Zeit?
Ja, nee, wir waren weiterhin auf dem Campingplatz. Das ist ja alles auf einem Campingplatz passiert. Aber es war ein wunderschöner Campingplatz gewesen mit einem Pool und Blick aufs Meer und so. Aber es war natürlich total anstrengend, weil auf dem Campingplatz hast du einmal dann dein Zelt irgendwo stehen und dann musst du so, keine Ahnung, 800 Meter zum Pool laufen und wieder 800 Meter zurück und das mit Krücken und mit Kind und mit den Sachen tragen für euch beide und so weiter. Dann einkaufen wieder, da ist so ein kleiner Supermarkt gewesen, auch wieder so ungefähr 800 Meter vorlaufen und wieder zurück. Oder wenn du was kochst, dann das Wasser mit Krücken geht halt nicht, musste dann Emil für mich tragen. Also der musste auch sehr helfen und dann zum Waschhaus und zurück, Wäsche waschen und zurück, Zähne putzen und zurück. Also es sind dann dauernd Wege, die man halt zurücklegen muss.
Es ist ja schon für einen selber sehr herausfordernd, mit Krücken alles quasi voll selbst hinzubekommen und dann auch quasi mit dem Kind zu versorgen und Emil dich unterstützt, das ist ja erstmal süß. Aber ist das genau der Punkt gewesen, vor dem man Angst hat, bevor man so eine Reise antritt, dass irgendwas in der Richtung passiert?
Ja, also davor hatte ich natürlich am meisten Angst. Also meine größte Angst war irgendwie gewesen, dass wir beim Fahrradfahren, dass mir irgendwas passierte und ich irgendwie nicht in der Lage bin, irgendjemand anzurufen oder so. Das wäre so der größte Albtraum gewesen. Aber auch da dachte ich mir halt, dieser Albtraum, der kann mir halt auch hier zu Hause passieren. Und wir sind hier zu Hause auch andauernd unterwegs. Wir sind mit dem Skateboard unterwegs. Wir sind auch teilweise mal alleine im Skatepark. Bis da jemand vorbeikommt, steht Emil auch erstmal doof da, wenn ich dann da rumlieg. Und wir sind auch hier irgendwie im Wald alleine spazieren oder so oder an Seen und so. Also wenn man danach geht, dann könnte man halt auch hier zu Hause nichts mehr machen. Dann könnte ich auch zu Hause keine Wochenendausflüge machen, weil ich alleine mit Kind bin. Dann müsste ich immer sagen, okay, ich brauche immer noch eine zweite Person dazu, weil so ist es zu gefährlich. Und das finde ich halt irgendwie sinnlos. Irgendwie auf der Reise, wenn mir was passiert wäre und ich irgendwo liegen würde, dann würde auch irgendwann jemand vorbeikommen. Und genauso wäre es halt hier auch. Und ja, man weiß es nicht. Es ist eine doofe Situation, die will man weder hier noch dort haben. Aber deswegen nicht wegzugehen, ist halt auffraglich. Warum? So.
Hast du noch andere Ängste gehabt, die dir irgendwie durch den Kopf gegangen sind, wofür du dich entschlossen hast, das wirklich zu machen?
Nee, das war echt die einzige Angst. Also so, mir wurde von anderen so mitgeteilt, was für Ängste ich haben sollte. Also vor allem vor Überfällen und dass Emil krank wird oder so. Aber das waren für mich einfach keine Ängste, weil gerade auch bei dem Bänderriss, man hat ja gesehen, es geht trotzdem alles. Also wenn du krank bist, du bist in Europa, das ist irgendwie nicht schlimm. Du kannst einfach zur Apotheke gehen oder du gehst zu irgendeinem Arzt. Also ich war halt auch vorher all die Jahre immer reisen und auch viel weiter weg und so. Und ich glaube, da gewinnt man so eine Sicherheit für sich, dass man weiß, dass nichts passiert. Und dass man einfach so überall auf der Welt eigentlich zurechtkommt. Und das hatte ich halt einfach so in mir drin. Deswegen hatte ich da auch keine Sorgen so.
Wäre das auch der Plan gewesen, wenn Emil krank geworden wäre, dann irgendwo auch den Arzt aufzusuchen, zu pausieren, irgendwo zu bleiben und zu schauen, wie es ihm dann wieder besser geht?
Ja, Kinder kommt halt drauf krank, an, ja.
Wenn sie klein sind?
Ja, also wenn dann irgendwie so eine Erkältung oder so hätte, mit Sicherheit, wenn es jetzt irgendwas Schlimmes wäre, dann ist man beim Kind natürlich immer vorsichtiger als bei sich selbst. Also das kann ich so pauschal jetzt gar nicht sagen. Aber ja, bei so Kleinigkeiten würde ich auch warten, weil was anderes mache ich hier zu Hause auch nicht. Das Ding ist einfach so, viele sagen immer so, du bist alleine mit dem Kind da unterwegs, wenn dir was passiert. Aber ich bin auch die ganze Zeit alleine mit einem Kind hier zu Hause. Also auch wenn hier was passiert. Ich musste auch letztes Jahr wegen irgendwas mal ins Krankenhaus, da musste er auch mit. Also das sind immer doofe Situationen, weil man halt allein ist. Aber so ist es halt. Also da darf man nicht alleinerziehend sein. Also weil, oder man darf halt dann echt nichts mehr machen. Und auch hier zu Hause kann mir ja was passieren. Oder ihm. Und dann sind wir auch zu zweit hier alleine, wenn er krank ist. Also ob wir hier zu Hause in der Wohnung zu zweit dann sind oder ich mir in Frankreich dann eine Wohnung miete, ist ja dann letztendlich das Gleiche.
Ja. Du hast gerade erwähnt, dass Emil total happy war auf der Reise, dass er total gut miteinander klarkam und viel Zeit zusammen verbracht hat, zwangsläufig in Hänger und du vorne auf dem Fahrrad.
Ja.
Was hat das denn mit dir jetzt gemacht? Also hast du irgendwie, man hat ja mega viel Zeit generell, ne? Und das sind ja wirklich, wenn man lange Zeit reist, wir sind ja auch schon mal in Australien, haben uns ja mal getroffen, kennengelernt, sind wir auch beide relativ lange zusammen, also nicht zusammen, aber halt jeder von uns beiden ist dort länger gereist. Man hat ja mega viel Zeit zum Nachdenken, weil man nur die Basics bedient, ne? Also man hat irgendwie dann zu kochen, zu essen, zu gucken, wo man schläft, Wäsche zu waschen, zu arbeiten und immer quasi so fortlaufend. Hast du irgendwelche Gedanken für dich entwickelt oder hast du über irgendwelche Dinge nachgedacht während der Zeit auf dem Fahrrad? Du wusstest ja dann kaum, was man vielleicht sonst machen würde, Musik hören, weil du hast ja hinten das Kind, was du irgendwie
Ja.
auch dann hören willst, wenn irgendwas sein sollte.
Ja.
Wie war das für dich? Also wie kann ich mir so einen Tag vorstellen, wenn du unterwegs warst, über Stunden?
Ja, also natürlich gab es auch so die Zeiten, wo man ganz viel nachdenkt. Also ich glaube halt, gerade weil so die Natur an einem vorbeizieht, das hat auch so was Meditatives, wenn man da so auf dem Fahrrad entlang fährt und irgendwo in den Feldern alleine ist und keine Ahnung, die Schmetterlinge und Libellen um einen herum fliegen. Das ist, man ist so glücklich, obwohl eigentlich gar nichts ist. Also einfach nur dieses auf dem Fahrrad sitzen und die Sonne zu spüren und die Schmetterlinge zu sehen und die Sonnenblumen um einen herum irgendwie zu beobachten. Allein das war einfach schon so schön. Und wenn man dann auch so das Kind hinten singen hört und so, dann ist es einfach so a happy life. Also es ist echt, das, also die größte Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass man halt wirklich nichts braucht. Also ich habe mir immer so gedacht, wir haben alles. Wir haben selbst das Gepäck, was wir dabei haben, bräuchten wir im Prinzip nicht mehr. Es ist natürlich komfortabel, unser Zelt zu haben und so weiter. Aber das, was uns glücklich macht, sind einfach nur wir zusammen jetzt hier gerade. Und wir könnten halt überall sein. Aber es war halt schön, dass diese ganzen, das, was du auch gesagt hast, man konzentriert sich ja eigentlich nur noch auf die wesentlichen Dinge, so eigentlich so ums Überleben. Ich muss was essen und ich muss irgendwo schlafen. Und das war's. Das sind die wichtigsten Dinge, die man irgendwie am Tag zu erledigen hat. Und alles andere, so dieser Haushalt und den ganzen Jobs nachgehen und ist der Job das Richtige und keine Ahnung, und ich muss vielleicht noch ein paar Freunde treffen und meine Familie und keine Ahnung. Es gibt so viel sozialen Druck ja auch noch zusätzlich. Und das war halt alles komplett weg. Es waren nur wir beide und alles war perfekt so.
Du warst ja viel im Ausland jetzt unterwegs, ne? Ich meine, sie sind in Offenbach gestartet und
Ja.
dann quasi durch Frankreich, durch Spanien. Wie sind die Menschen dir dort begegnet, wenn du ihnen erzählt hast, was du gerade machst?
Ja, also die Blicke wurden immer lustiger, je weiter wir südlich kamen, so. Irgendwann war das schon so voll die Attraktion, auch einfach, wenn wir in den Campingplatz reingefahren kamen, dass man dann echt so überall stehen bleiben musste und alle Leute unglaublich gefragt haben, was wir da machen und ob wir wirklich von Deutschland und wie lange und wirklich mit Kind und alleine und so. Also das war, also es konnte halt niemand fassen, so wirklich. Aber irgendwie, ich konnte es selbst so nicht fassen, als wir losgefahren sind, habe ich auch so, ich habe nicht mal gewusst, ob wir das irgendwie über die Grenze schaffen würden, so. Aber ja, ich weiß nicht. Man macht eine Woche, dann macht man die nächste und die nächste und nächste und irgendwann ist man halt in Spanien irgendwie.
Was gab es denn an Dingen, die dich überrascht haben in der Zeit, als du unterwegs warst? Ich meine, klar, es ist erstmal so ein bisschen ungewiss, was da passiert, wem man
Ja.
begegnet, wie die Fahrt sich gestalten wird, wie viele platte Reifen man haben wird oder was auch sonst noch passiert. Was gab es denn an überraschenden Augenblicken, womit du überhaupt nicht gerechnet hast? Gab es sowas?
Ja, vor allem die Menschen eigentlich. Also ich war schon oft in Frankreich gewesen, auch für längere Zeit mal. Und ich habe die aber nie so dermaßen freundlich erlebt wie jetzt. Und es kann natürlich sein, dass dieses Setup von uns irgendwie ja auch so ein bisschen süß aussieht mit dem Fahrrad und dem Hänger und dem ganzen Gepäck und so weiter. Ich weiß es nicht, vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach so ultra glücklich beide waren und dann irgendwie alle anderen auch glücklich waren, weil wir die ganze Zeit da so strahlend und singend um die Ecke kamen. Aber die Leute waren so unfassbar lieb gewesen. Also wenn ich so kurz stehen geblieben bin, um irgendwas auf meinem Handy ganz kurz zu gucken, weil die Sonne so drauf gestrahlt hat, dass ich das Navi nicht richtig erkennen konnte, kam sofort jemand und hat gefragt, ist alles in Ordnung? Können wir helfen? Brauchst du irgendwas? Ist mit dem Fahrrad alles okay? Und wenn wir irgendwie, ja, es waren ganz viele Leute, die uns auch so Hilfe angeboten haben oder wenn wir auf dem Campingplatz ankamen, uns kalte Getränke gebracht haben, dem Emil ein Eis geschenkt haben und so. Also so richtig herzlich einfach alle. Und dann dauernd Hallo und viel Glück und das machst du super und oh la la und keine Ahnung. Das war so
Dann will
lustig.
man ja gefühlt nie ankommen, wenn das immer so quasi mit Laola wäre, wird man schon
Ja.
begrüßt, wenn man irgendwo reinfährt.
Genau.
Da kommen sie schon wieder.
Ja. Das war echt
Ja,
saugoldig.
gab es dann irgendwie auch mal Kritik? Also haben die irgendwelche vielleicht älteren Menschen, um das Klischee zu bedienen, mal irgendwelche
Ja.
Sprüche gedrückt?
Ja, also die Dauercamper, die deutschen Dauercamper im Ausland schon auf jeden Fall oft. Also die fand das natürlich total unverantwortlich,
Was
dass wir
hast, was
das
hast du denn,
machen.
was hast du denn geantwortet?
Aber mit denen auf dem Campingplatz habe ich mich dann einfach nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe halt das dann einfach nur so angenommen, weil ich weiß, so, da braucht man auch gar nicht viel dann mit denen darüber zu sprechen. Also ich hatte, es gab mal einen Artikel in der Zeitung über uns und da gab es auch einen riesen Shitstorm dann in Facebook irgendwie darüber, wie, verantwortungslos das alles wäre und das arme Kind und es sitzt die ganze Zeit im Hänger und es kann sich nicht wehren, es kann nicht reden, so als ob er nicht reden könnte, gut. Aber auf jeden Fall, es würde ihm ganz schlecht gehen und ich mache so halt so eine Ego-Tour und es könnte nicht sein, dass man es als Frau alleine macht, wo ist denn der Vater und keine Ahnung, wie geht's dem Vater bei der ganzen Sache und also so ganz viel, wie schlecht, also was für eine schlechte Mutter ich bin, sowas zu tun. Und ich glaube halt einfach, dass man sich davon frei machen muss, weil die Realität könnte halt einfach so nicht ferner aussehen als das, was die porträtiert haben. Also ich fand es halt dann so lustig, während wir gefahren sind und ich da manchmal darüber nachgedacht habe und aber gleichzeitig Emil hinten singen höre und irgendwie, der hat ja auch voll oft so gesagt, Mama, ich bin glücklich und so. Und wenn du ein Kind sowas sagen hörst, dann, keine Ahnung, dann kannst du ja auch echt scheißegal sein, was diese ganzen Leute sagen, weil für die ist das so, die haben das kurz gesehen, die haben uns vielleicht kurz am Campingplatz gesehen oder die haben einen Artikel da gelesen und die haben es am nächsten Tag vergessen. Und wenn ich das aber jetzt Wochen mit mir rumtrage, diese Kritik, wem hilft das halt so? Es stimmt ja auch einfach gar nicht. Also ja, es sollte einem einfach vollkommen egal sein, was andere Leute sagen. Man muss sein eigenes Leben leben und selbst glücklich sein. Und das ist mein Leben und nicht deren Leben. Und wenn ich so leben würde, wie sie das gerne hätten, wäre ich wahrscheinlich sehr unglücklich.
Naja, du schreibst ihnen auch nicht vor, wie sie zu leben haben. Ja, ne? Also von daher, und man kann dir ja schon auch zutrauen, wenn man dich jetzt ein bisschen kennt, dass du dir davor auch schon Gedanken gemacht hast. Ne? Also du hast es ja eben auch schon erklärt.
Genau, ich glaube, es geht anders dir, gar nicht.
Ja. Aber trotzdem finde ich es eine Herausforderung, dann doch sich von so Sachen freizumachen und das loszulassen, weil dann fragt man ja trotzdem mal so, bist du wirklich so auf dem Ego-Trip und ja, warum verstehen die das nicht? Weil ich habe mir Gedanken gemacht, warum trauen die mir das nicht zu? Das macht ja dann schon was mit einem. Also dann erstmal wieder Respekt dafür, dass du das dann irgendwie dann handeln konntest und losgelassen hast. Weil es ist ja, ich stelle mir mal so vor, ne? Spanien, großer Berg, 40 Grad Sonne, so Mittagshitze. Ja. Du musst irgendwo hoch oder runter fahren. Ja. Gab es solche Augenblicke, dass du wirklich so, wo dachtest, was mache ich eigentlich für eine Sache? Was ist denn das hier? Du irgendwie so schweißgebadet und Emil hinten am Schlafen und du quasi mit dir selber beschäftigt und versuchst den Berg zu erklimmen?
Ja, natürlich gab es die Momente. Also es wäre keine Reise, wenn man diese Momente nicht hätte. Ich glaube, auf jeder Reise hat man viele dieser Momente, wo man sich so denkt, so, was geht hier eigentlich ab? Was mache ich hier? Warum bin ich nicht zu Hause? So, ja. Also das habe ich mir schon des Öfteren gedacht und ich habe gestern meine GoPro wieder so durchgegangen und habe so Videos gesehen, die ich jetzt wirklich Monate nicht angeguckt habe. Da war auch eins dabei, wo ich so kurz vorm Durchdrehen war, weil einfach die ganze Zeit nur Gegenwind war und ich habe dann auch so, es ist die ganze Zeit Gegenwind, nie habe ich Rückenwind und so. Also ich habe auch so gequält zum Teil und wenn es dann hochgeht, auch die ganze Zeit gefragt, warum machst du das hier eigentlich alles? Aber ja, ich habe auch versucht, diese Höhenmeter nicht zu fahren. Also ich habe schon darauf geachtet, dass es nicht zu extrem wird, weil ich wollte mir nichts beweisen, sondern wollte diese gute Zeit mit Emil haben. Und deswegen haben wir schon versucht, so viel wie möglich im Flachen zu sein. Und wenn es mal doch hochging, wusste ich, es ist am nächsten Tag wieder flach und ich mache das jetzt, damit wir weiter diese schöne Tour haben können. Das ist für uns, ich muss mich da jetzt einen Tag durchbeißen und dann sind wir wieder am Meer und werden wieder eine tolle Zeit haben. So. Also das war dann eher so das, wie ich das geschafft habe. So.
Ja. Aber es war dann auch das, wenn du irgendwo warst, wo es dir gefallen hat oder wo es euch gefallen hat, aber mal einen Tag dran gehangen oder zwei, mal länger
irgendwo geblieben. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also wirklich die Zeit auch rausnehmen, den Druck rausnehmen und total, die Reise auch genießen.
Ja, wir konnten ja machen, was wir wollen. So. Also wir konnten ja stehen bleiben, wo man will. Ich habe auch andauernd wieder umgeplant. So. Heute will ich doch nicht so lang fahren, dann nehmen wir doch schon den nächsten Campingplatz. Ich habe nie was gebucht. Wir sind einfach ganz spontan immer gefahren. Und wenn jetzt Emil irgendwie Kinder getroffen hat, die er super toll fand und die auch noch ein paar Tage länger in einem Campingplatz waren, dann sind wir auch länger geblieben, damit er noch mit denen spielen kann. So. Ja, aber meistens wollte Emil auch weiter. Der fand es ja auch cool. Das war ja das Ding. Er hat es geliebt.
Mama war auch immer da.
Ja, aber der fand auch dieses Fahrradfahren cool. Der fragt auch jetzt die ganze Zeit so, wann gehen wir wieder auf die Fahrradtour? Und das hat er auch davor gefragt, weil er das noch vom letzten Jahr kannte in Deutschland. Also er liebt halt Fahrradfahren selber und für ihn war das cool, hinten im Hänger zu sitzen und alles zu sehen. Also die ganzen Tiere und alles einfach, das Meer.
Auch mal irgendwo anzuhalten, mal ein bisschen Luft zu schnuppern oder mal was zu beobachten.
Ja, man hält ja eh die ganze Zeit an. Es ist ja nicht das wie im Van, wo man dann hinten angeschnallt in seinem Kindersitz ist und irgendwie ein paar Malbücher in die Hand gedrückt bekommt und dann sich beschäftigen soll während einer 8-stündigen Fahrt oder so. Sondern wir sind, keine Ahnung, vielleicht 4-5 Stunden gefahren und davon war eine Stunde komplett nur Pause, wo wir irgendwie auf dem Spielplatz waren und er sich ausgetobt hat und die letzten 1,5 bis 2 Stunden hat er geschlafen, seinen Mittagsschlaf gemacht, also hat er original nur 2 Stunden mitbekommen. In diesen 2 Stunden hat er auch andauernd irgendwas gesehen, wo wir stehen bleiben mussten. Ich bleibe ja auch da mal stehen und will was essen und was trinken und so, also es ist nicht so ein, ich setze mich jetzt hin und jetzt fahre ich so schnell ich kann, ich muss hier einen Rekord aufstellen. Sondern wenn irgendwas Schönes war oder eine Eisdiele da war, dann haben wir natürlich angehalten. Es war einfach entspannt.
Hat er viele andere Kinder getroffen, Emil?
Ja, andauernd. Also auf den Campingplätzen wimmelt es ja nur so von Kindern. Und da waren auch viele deutsche Kinder, aber auch natürlich auch andere aus anderen Ländern.
Und dann braucht es keine gemeinsame Sprache bei Kindern.
Nee, gar nicht. Spielen
einfach zusammen.
Ja. Und auch so auf den Spielplätzen auch immer verstanden mit den Kindern. Und ich fand das halt cool, also... Auch wenn die sich nicht verstehen von der Sprache, haben sie sich natürlich, so wie Kinder das immer machen, natürlich trotzdem verstanden. Ja,
sehr schön. Hast du andere Alleinerziehende getroffen, egal ob jetzt Väter oder Mütter, die dich gefragt haben, was du da machst oder die da Interesse dran hatten, was du machst?
Ja, also ich habe eine Mutter getroffen, das war da, als ich den Bänderriss hatte bei den 3 Wochen. Und mit der haben wir dann auch so 1,5 Wochen zusammen verbracht. Die haben wir jetzt auch danach noch öfter getroffen. Aber sonst, es sind selten Alleinerziehende unterwegs. Also ist mir beim Reisen allgemein schon aufgefallen, man trifft sie nicht. Und das ist eigentlich komisch, weil jede vierte Familie ist alleinerziehend. Ich kann es mir nur so erklären, dass die entweder nicht so viel Geld halt dafür haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, alleine unterwegs zu sein. Und das ist mir halt auch so wichtig irgendwie. Das ist auch der Grund, warum ich das so bei Instagram und so viel zeige auch. Weil ich halt einfach zeigen will, guck mal, auch wenn man kein Geld hat oder nicht so viel Geld hat und ich konnte auch irgendwie nichts sparen, ich musste auch erstmal alles kündigen und so weiter, hatte auch keine Urlaubstage, um jetzt ewig weg zu sein. Trotzdem ist es halt möglich, wenn du einfach so mutig bist und es machst. Es wird immer einen Weg geben und da musst du halt ein paar Sachen verkaufen und nimmst das Geld oder so. Also es wird immer einen Weg geben und ich meine, mit dem Fahrrad ist dann halt auch echt nicht so teuer. Und das ist halt so vor allem der Beweggrund für mich, so anderen Mut zu machen, weil ich treffe eigentlich nie Alleinerziehende unterwegs. Also die eine, das war echt eine Ausnahme jetzt gewesen. Und sie hat auch gesagt, als ich sie gefragt habe, dass sie noch nie Alleinerziehende getroffen hat. Das ist echt selten leider, ja.
Stichwort Instagram.
Ja.
Ich habe dich ja verfolgt auf Instagram mit deinen Posts, mit deinen Videos. Ich fand das immer sehr beeindruckend, dass dann auch schon mit Drohnenfotos und so weiter gemacht.
Ja.
Obwohl dir eigentlich der Medienkonsum, du hast dich auch mal dazu entschlossen, das Handy auch auszulassen, ne? Also als Navi zu benutzen und so weiter.
Genau.
Das kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr, das einfach mal sein zu lassen.
Ja.
Wie fühlt sich das denn an, wenn du unterwegs bist und einfach mal wirklich nur im Moment bist, da bist, für Emil da bist, die Landschaft genießt, irgendwie von A nach B fährst und keine Medien irgendwie konsumieren willst?
Ja, das war super krass gewesen. Also natürlich, ich glaube, dass ganz, ganz viele süchtig sind und ich auf jeden Fall auch. Also das ist mir auch da wieder bewusst geworden, aber ich wusste das eigentlich auch schon vorher. Das ist ja irgendwie klar, weil so oft, wie ich mein Handy am Tag in die Hand nehme, merkt man ja, dass da irgendwas ist. Und ich glaube, vor allem, wenn man alleine ist und damals konnte Emil noch nicht sprechen, als ich das gemacht habe, das war bei der ersten Reise gewesen, dann, keine Ahnung, wenn du mit niemandem dich unterhalten kannst und wochenlang, da waren wir 3,5 Wochen unterwegs gewesen, dich auch mit dem Handy mit niemandem unterhalten kannst. Und man hat ja das Gefühl, man würde sich mit Leuten unterhalten, auch wenn es nur über WhatsApp oder sonst was ist. Und eigentlich ist das ja gar keine richtige Unterhaltung. Und ich wollte das halt vor allem haben, weil so von den Reisen, auch als wir uns damals kennengelernt haben, da gab es keine Smartphones und es war irgendwie so eine andere Art zu reisen, fand ich. Man hat viel mehr Leute kennengelernt in den Hostels und so weiter, weil jetzt, wenn man da hingeht, sieht man so viele mit den Handys sitzen, weil das so wie das Rauchen irgendwie bei manchen Leuten dann. Man hat nichts zu tun und dann holt man das Handy raus. So irgendwie unangenehm, hier alleine zu sitzen, dann nehme ich mal lieber mein Handy. Aber so spricht einen halt auch niemand an, wenn man mit dem Handy da sitzt. Und irgendwie auch so dieses... alle Bilder schon geteilt zu haben, wenn du dann nach Hause kommst und die Leute dann, also deine Familie und Freunde eigentlich schon das Gefühl haben, alles zu wissen, weil sie die Storys mitverfolgen konnten und so weiter. Aber eigentlich wissen sie natürlich nicht alles, weil das ist ja alles nur so selektiv, was sie da sehen können. Und das finde ich halt so schade, dass man nicht mehr so diese Gespräche dann hat, die man früher hatte, wo man dann das Fotoalbum, hier, wie du jetzt, hast mir ja jetzt auch dein Fotoalbum von Australien mitgebracht und dann kann ich da drin rumblättern, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie bei dir das jetzt so bei Instagram ein paar Posts gesehen hätte. Das ist halt was viel Schöneres, das so in der Hand zu haben und miteinander zu teilen, finde ich. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also diese Stille zu ertragen, das Kind schläft ja auch schon so früh ein und so. Und dann wirklich im Zelt nichts zu tun zu haben, einfach nur da zu liegen und das Handy nicht in die Hand nehmen zu können, das war schon krass gewesen, ja.
So eine Zeit zu meditieren.
Ja, halt echt. Aber ich wollte das halt so bewusst haben, dass man sich mit dieser Einsamkeit, die man, vor der man irgendwie Angst hat, also ich zumindest, so dieses komplett alleine sein. Ich kann gut alleine sein, aber wenn man sich einsam fühlt, ist nochmal was anderes. Und dem so wirklich entgegenzuwirken und zu sagen, ich halte das jetzt einfach mal aus und schaue, was passiert. Und irgendwann am Schluss fand ich es nicht mehr schlimm. Ich habe mein Handy nicht mehr so oft in die Hand genommen, weil es war die ersten Tage die ganze Zeit wieder diese Apps gesucht und so. Und ich habe die halt gelöscht. Und ja, irgendwann habe ich das nicht mehr gemacht.
Ist das auch eine Frage des Alters mit dem Medienkonsum? Wie alt bist du jetzt?
31. Mhm. Ich weiß es nicht. Könnte sein, aber ich glaube eigentlich auch wiederum nicht, weil ich sehe das auch dann so. Man sagt es ja oft, dass die Jüngeren so sind. Natürlich, die sind damit aufgewachsen, das ist natürlich noch mal extremer bestimmt. Aber trotzdem sehe ich auch öfter in Restaurants und so, so das Alter von meinem Vater oder so, dann so mit 60 und aufwärts, die sitzen auch mit den Handys da und zeigen sich irgendwelche Bilder und sonst was. Die sind vielleicht dann nicht so bei Instagram, dass die da so viel posten, aber sie hängen trotzdem selber an dem Handy rum. Und es passiert nicht mehr so das mit dem Fotoalbum zeigen oder so, sondern zeigen dann kurz das Handy in dein Gesicht und sagen, guck mal, hier sind die Fotos, die ich gemacht habe. Ist was ganz anderes, als die auszudrucken. Also das gibt's irgendwie, selbst meine Oma macht das nicht mehr. Also ich glaube, das hat uns irgendwie alle schon eingeholt, so ein bisschen.
Was ich immer beobachte bei Eltern vor allen Dingen, die dann mit Kinderwagen fahren oder die Kinder irgendwo auf dem Spielplatz toben haben und irgendwo sitzen und so weiter, da wächst ja eine Generation von Kindern an, die ihre Eltern kennen, dass sie immer auf so ein Ding starren.
Ja.
Und das bekommen die ja zwangsläufig mit.
Ja.
Das fällt auch vielleicht vielen Menschen gar nicht mehr so auf.
Ja,
aber
ja,
wenn ich mit meinen Nichten zum Beispiel Zeit verbringe, versuche ich das Handy ganz weit wegzulegen.
Ja.
Einfach wirklich nur da zu sein und halt nicht diese Person zu sein, die da immer ständig irgendwas nebenher am Machen ist und so, was ich halt irgendwie auch ganz schlimm finde. Plus, du bist ja auch ein Role Model. Die denken ja nachher, das ist normal, dass die Erwachsenen das machen. Immer dieses Ding da irgendwie vor die Nase halten und schlechtenfalls fällt das Kind nachher von irgendwas runter am Spielplatz und wenn du auf dem Handy gehangen hast.
Ja, klar.
Ich meine, das kann auch so passieren, würde ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie finde ich das schon ein bisschen, weil es dann doch nur digitales Leben ist. Ne?
Ja.
Und das echte Leben, das echte Fahrradfahren, das echte Unterwegssein, das echte Wahrnehmen auch, halt nicht digital auf dem Handy stattfindet. Ich meine, ist das eine super Möglichkeit, wenn du auch im Notfall erreichbar bist oder irgendwas absetzen kannst. Ne?
Oder auch als Navi. Ist
super, als Navi benutzen. Ja. Ich meine, ich habe auch viele Apps drauf, die ich benutze. Ich höre viel Podcasts auch auf meinem Handy und so weiter. Ich glaube, dieser bewusste Medienkonsum ist ein total wichtiges Thema. Oder auch dieses Fear of Missing Out, also irgendwas verpassen zu wollen können. Immer diesen, so wie so ein kleiner Junkie, der dann irgendwie denkt, das ist meine tägliche Dosis Social Media, ich brauche Resonanz.
Ja,
finde ich deswegen super interessant. Und ich habe damals in Australien, das ist noch ein kleiner Exkurs, das ist ja jetzt 10 Jahre her, über 10 Jahre her.
Ja.
Und ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, keinen Laptop mitzunehmen.
Ja, hatte ich auch nicht.
Mit dem Resultat, das ist total blöd. Irgendwie Jobsuche, irgendwie ganzen Wi-Fi-Hotspots, die es überall gab in Bibliotheken und so weiter. Es war halt schon sehr praktisch, dann doch einen Laptop zu haben oder auch mit der Kommunikation mit E-Mails schreiben und so weiter nach Hause. Ich habe nachher so ein kleines Netbook gehabt. Aber ich habe das schon sehr auch genossen, halt dann, dass man nicht bei allen Partys immer irgendwas mitgelaufen ist. Ich meine, wir haben auch Fotos gemacht, aber es war trotzdem noch nicht dieses Social Media, wie das heute ist, dass du überall getaggt wirst, dass es wirklich da ist für die Ewigkeit. Und ich meine, ich bin erst 43, bin ein bisschen älter als du, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, mit diesen Sachen nicht so groß geworden zu sein.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube halt, dass das größte Problem so dieses Alleine sein, weil ich glaube, dass man das Handy in der Hand hat, weil man sich damit nicht mehr alleine fühlt. Und ich glaube, das ist irgendwie, es stimmt ja nicht. Es hat sich nichts geändert, du hast einfach nur das Handy in die Hand genommen. Du bist immer noch alleine in dem Raum. Du hast aber das Handy in der Hand und siehst super viele Geschichten von anderen, kannst da durchswipen und hast das Gefühl, du gehörst dazu. Du kannst dir das anschauen und du bist Teil davon. Und ich glaube halt, gerade Eltern sind so oft so überlastet und heute halt wahrscheinlich auch noch viel mehr, dann, ich kann das schon in gewisser Weise dann auch verstehen, warum man dann irgendwie mit dem Handy da sitzt, weil man dann einfach so diese Konzentration, die 100% den ganzen Tag von einem gefordert ist als Mutter, plus heute ja viele auch noch berufstätig sind, zum Teil Vollzeit arbeiten und danach dann noch auf den Spielplatz gehen und dann noch 100% da noch da sein und so, das ist schon eine große Verführung, dann so aufs Handy zu gucken, um einfach mal kurz so, ja, wie was für sich zu tun. Aber eigentlich tut man halt doch nichts für sich. Und ich glaube, deshalb sind die Leute dann auch so unzufrieden letztendlich, weil man ist immer noch alleine, es hat sich nichts daran geändert und man hat eigentlich nichts für sich getan. Es wäre besser gewesen, wenn man mal gesagt hätte, ich hole mir jetzt eine Freundin oder Familie oder sonst was und gebe das Kind eine Stunde weg und mache jetzt wirklich was für mich und mache mir jetzt ein heißes Bad rein und lese ein Buch oder so. Das würde viel mehr für einen tun, als dann da durchzuscrollen.
Ja, würde auch entschleunigen. Ne?
Ja, natürlich.
Hat man dann irgendwie eine halbe Stunde am Handy verdaddelt und wollte nur kurz was nachgucken, ja, und ist irgendwie hängen geblieben.
Genau.
Und schon bist du da reingezogen,
ja,
worden.
Voll, stimmt.
Nochmal zurück zu der Reise, die du gemacht hast.
Ja.
Gibt es irgendwelche Dinge, die du anders machen würdest? Hast du irgendwie zu viel eingepackt oder irgendwie was vergessen? Oder ich meine, klar, es war Europa, Zivilisation. Wenn man,
ja,
irgendwas vergessen hat, kann man es irgendwo notfalls kaufen.
Ja.
Aber gibt es irgendwas, was du vielleicht anders machen würdest?
Ja, das Gepäck optimiere ich natürlich immer. Also ich habe das nach dem ersten Jahr habe ich es wieder optimiert. Da habe ich alles in leichter nochmal gekauft. Also mir hat mir so eine Kamera geliehen, die super leicht war. Vorher hatte ich so eine schwere Spiegelreflex dabei, die war viel zu schwer gewesen, hatte ein schweres Stativ dabei gehabt, damit wir auch so Fotos von uns machen können. Das war auch viel zu schwer gewesen. Habe ich mir auch so ein ganz leichtes geholt und so. Also so ganz viele Sachen, die ich dann alle in leichtem Format geholt habe. Hatte so einen riesen Kochtopf dabei, voll unpraktisch. Da gibt es ja auch so extra Töpfe fürs Campen, die man nehmen kann, die auch so zusammenklappbar sind und so. Also es gibt ja alles in leicht einfach nochmal. Und da habe ich mir halt für die letzte Reise echt nochmal das alles optimiert. Und ich glaube, so wirklich noch mehr optimieren geht es jetzt momentan nicht. Was nie so optimal ist, ist das mit dem Akku, wie man alles auflädt. Das Handy ist halt essentiell wichtig, um zu wissen, wohin man fährt. Und da hatte ich so eine Powerbank mit Solar-Dingern drauf und die hat nicht wirklich funktioniert. Da muss ich mal überlegen, wie man das in Zukunft machen kann. Weil ich habe so viel Kamera-Equipment und dann das Handy und alles, dass ich das meistens alles gar nicht laden konnte und deswegen auch nicht so oft dann benutzen konnte. Weil es einfach zu viel dann im Campingplatz auf der Toilette, da stehst du dann da auch ewig dran und wartest, bis alles aufgeladen ist.
Das heißt,
ist
nur auf dem Klo gibt es Strom am Campingplatz.
Ja, gab es oft so, ja.
Genau. Haben wir doch kein Upgrade gefahren auf den Campingplätzen.
Leider nicht, zumindest nicht auf dem, wo ich war.
Du hast ein Buch geschrieben über,
ja,
deine Reise mit dem Kleinen letztes Jahr, diese, ja, 3 Monate Fahrradreise. Geht es nur um die Reise oder geht es auch um andere zwischenmenschliche Dinge?
Ja, es geht vor allem so um dieses Drumherum. Also wie kam es dazu und das, worüber man auf einer Reise nachdenkt, was, woran man so wächst und so weiter und wie man halt letztendlich glücklich wird. Also das ist eigentlich so die Frage, die ich mir in dem Buch die ganze Zeit stelle. Wie wird man glücklich? Was muss man dafür tun? Genau.
Würdest du denn Glück definieren? Was ist für dich Glück?
Wahrscheinlich so das Gegenteil von Angst haben. Also ich glaube, Angst hält einem am meisten davon ab, glücklich zu sein letztendlich. Also einfach halt keine Sorgen zu haben. Und Sorgen sind meistens mit Angst verbunden. Also ein sorgloses Leben, wo man gesund ist, da hat man es ja auch, hat ja auch was mit Sorgen zu tun. Und ich meine, auch Krankheiten, es gibt ja auch Menschen, die Krankheiten haben und leben damit aber auch glücklich. Und ich glaube, weil sie nämlich diese Angst verloren haben vor der Krankheit.
Das ist eine Frage der Perspektive,
ja,
auch, wenn man auf Dinge draufschaut.
Genau.
Wobei ja Angst im Prinzip ja ein elementares Gefühl ist, um dich vor Gefahr,
ja,
auch zu bewahren. Ne?
Ja.
Also
Angst, wenn es halt wirklich
Angst
gefahren
hat ja
wären,
auch eine,
ja,
gewisse Funktion. Ne?
Ja.
Also angstfrei zu leben ist quasi der Wunsch, dass man irgendwie dann vielleicht, ja, keine Einschränkungen mehr für sich so erlebt.
Ja.
Aber andererseits ist ja Angst trotzdem auch ein gutes Gefühl, um,
klar,
quasi schlau und vernünftig durch die Welt zu kommen.
Ja.
Ne? Also,
ja, ja,
geht es auch vielleicht darum, schlaue Angst vor nicht so schlauer Angst zu unterscheiden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so Ängste, die man jetzt auf der Reise, wenn ich irgendwo ein ungutes Gefühl habe und da nicht langfahren will, weil irgendwie alles sieht dunkel aus und da laufen irgendwelche Menschen, denen ich nicht so richtig traue und so, dann ist die Angst gegeben und die ist auch richtig und dann fahre ich da auch nicht lang. Also das macht ja nur Sinn. Oder wenn ich jetzt sehe, da hinten blitzt es und donnert, dann fahre ich jetzt auch nicht weiter, sondern suche mir einen Unterschlupf. Also es ist sehr wichtig, darauf zu achten. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Ängste, die uns so vor unseren Träumen abhalten und die keine wirklichen Gefahren darstellen. Man glaubt es zwar, aber es gibt immer irgendwie einen Weg drumherum. Und wenn man den halt gefunden hat, fühlt es sich sehr befreiend halt an. Ja.
Bist du dann auch stolz darauf, das geschafft zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals auf der Reise, auch als wir uns so getroffen haben, immer so allen erzählt, so, das ist so einfach. Also ihr dürft einfach nicht so dem Geld hinterherrennen und der Karriere und ihr müsst einfach rausgehen und man braucht gar nicht viel dafür und es braucht gar nicht so viel Geld. Es ist, keine Ahnung, in Asien könnt ihr so günstig leben und so. Und irgendwann dann später habe ich halt so gemerkt, also so einfach ist es halt doch nicht, weil dann wurde erstmal meine Mama so krank, dann musste ich meine Weltreise für sie abbrechen. Da habe ich gemerkt, okay, Gesundheit ist ein wichtiger Faktor. Menschen, die nicht gesund sind, können all das nämlich schon mal nicht machen. Und jetzt mit Kind ist natürlich nochmal was anderes. Ist mir dann halt auch wieder aufgefallen, dass damit ganz andere Probleme einherkommen oder Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ja, da bin ich stolz, dass ich es trotzdem halt geschafft habe, dass ich es gemacht habe. Obwohl ich wirklich keine Ahnung hatte, wie das letztendlich sein würde, wie das Resultat ist. Ich bin los, habe gekündigt, hatte keine Ahnung, von was wir danach leben werden und ob wir die Wohnung bezahlen können und so. Aber habe irgendwie halt so dieses Vertrauen wieder gehabt. Ich hatte einfach Vertrauen, dass alles sich irgendwie, ja, alles wieder gut werden würde.
Alles sich fügt.
Ja, genau.
Wie lang war denn der Prozess, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich machen und das wirklich dann auch zu tun? Ich meine, hat man ja eine gewisse Hemmschwelle.
Ja,
man hat ein Sicherheitsbedürfnis, man verdient Geld. Geld braucht man, um die Miete zu zahlen. Wie lang ging denn ungefähr der Prozess, wirklich zu entscheiden, okay, ich kündige jetzt und mache mich mit dem Kind auf den Weg?
Also ich glaube, nach der ersten Reise in Deutschland habe ich so gedacht, das müssen wir einfach länger machen. Und für mich war das halt eigentlich immer so ein Hauptpunkt in meinem Leben, dass ich so am Reisen sein wollte und mit meinen Kindern irgendwie reisen wollte und gar nicht so dieses Standardleben führen wollte und bin dann da trotzdem halt durch das Kind so reingeschlittert in dieses Leben, was ich eigentlich nie haben wollte. Und als ich dann mit ihm diese 3,5 Wochen unterwegs war und diese extreme Freiheit wieder verspürt habe.
Das war 2020.
Genau, habe ich so gedacht, das müssen wir einfach länger machen. Aber der Schritt, das dann wirklich zu machen, war dann halt fast ein Jahr. Also ich habe dann erst kurz vor der nächsten Reise gekündigt. Das war alles dann sehr spontan und dann so, okay, jetzt fahren wir länger weg. Mhm. Ja, aber ja, es sind halt so viele Ängste damit verbunden. Und vor allem diese Frage, wie macht man das mit dem Geld, wenn man nicht gerade irgendwie eine reiche Familie hat oder so. Oder einen reichen Ex-Partner, der einem irgendwie sonst was an Unterhalt bezahlt, dann steht man halt erstmal da und denkt sich so, ja, ich kann gerade so meine Miete hier bezahlen und mein Essen im Monat, wie soll ich denn reisen gehen? Das geht einfach nicht. Mich haben auch diese ganzen Leute so aufgeregt, die so gesagt haben, es ist so einfach und so. Also ich früher, ich hätte mich aufgeregt in dem Moment. Ich bin ganz, wie naiv warst du.
Aber das gehört zum Jungsein dazu, auch ein bisschen naiv zu sein.
Voll, das ist ja auch das Schöne daran. Aber jetzt, als ich auf der Reise war, dachte ich so, eigentlich stimmt es halt trotzdem. Eigentlich gibt es für alles doch irgendwie einen Weg. Vielleicht nicht den Weg, den man dachte und vielleicht ist der halt viel schwieriger und vielleicht geht es nicht sofort und man muss vielleicht total viel Geduld haben, aber irgendeinen Weg gibt's.
Hm. Ja. Du warst damals in Australien, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Du bist, hast du mir erzählt im Vorgespräch, nach dem Abi los zum klassischen Work and Travel in Australien. Warum Australien?
Boah, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich fand einfach Australien so von, Kängurus, Koalas, also die ganze Natur, das Outback und so weiter, das hat mich einfach fasziniert. Man kannte die Strände von Bildern und so, das war für mich einfach so faszinierend. Wir hatten das Thema Australien im Englischunterricht, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann ist es halt so weit weg und was ganz anderes.
Hast du gewusst, worauf du dich da einlässt, zumindest so ungefähr?
Nee, überhaupt gar nicht. Also, nee. Da war ich einfach noch zu klein, wirklich. Ich bin losgefahren, war das erste Mal, dass ich alleine überhaupt unterwegs war. Und dann Zwischenstopp war dann mit einem 3-tägigen Aufenthalt in Vietnam gewesen und dann so alleine das erste Mal in den Flieger gestiegen und in Vietnam auszusteigen mit diesem krassen Straßenverkehr. War so überfordert, mein erster Gedanke war so, ich muss meine Mama anrufen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich so, nee, du bist jetzt alleine hier, die schlafen, das geht nicht, du bist jetzt auf dich selbst gestellt. Und ich glaube, das hat mir halt so voll geholfen, einfach im Erwachsenwerden. Ich wollte eigentlich nur 6 Monate bleiben, war letztendlich über ein Jahr unterwegs, bin noch nach Neuseeland, Laos, Kambodscha, Thailand, Vietnam nochmal. Und ja, es war dann irgendwie so, man hat so gemerkt, eigentlich ist das alles total einfach und wie toll ist die Welt. Und es war mir vorher, bevor ich das gemacht habe, nicht so bewusst, wie einfach alles geht und wie schön sich das anfühlt und befreiend, wenn man so reist.
Wie hast du dich denn finanziert?
Damals durch Arbeiten. Also wir haben ja auch einmal zusammen auf der Farm gearbeitet. Das habe ich gemacht. Dann habe ich in Hostels gearbeitet, in Restaurants. Also so hatte ich das finanziert. Und ich meine, in Australien hat man halt auch echt viel verdient und das konnte man dann halt zusammensparen. Und in Neuseeland bin ich damals mit meinem Freund dann mit einem Van rumgefahren. Das war halt super günstig auch, den haben wir gekauft und dann wieder verkauft. Und dann in Asien war es super günstig. Dieses ganze Geld, was ich so angespart hatte, war dann halt super einfach, damit in Asien dann auch zu reisen. Ja, und dann dachte man halt so, das ist ja so einfach, das kann ich mein ganzes Leben machen.
Für immer.
Ja.
Also ich war ja damals 30, als ich das gemacht habe und war total happy, dass ich dann auch schon 30 war, als ich das gemacht habe. Aber ja. Ich finde, jedes hat halt so seine eigene interessante Perspektive auch für Dinge. Ne? Wenn du dann mit 18 erstmal Respekt dafür, das so zu machen, wirklich so ans andere Ende der Welt und noch nie da gewesen, einfach so dann reinzuspringen.
Ja.
Ja, es hat irgendwie dann, ich finde die Perspektive, also damals nicht so, aber heute finde ich das schon interessant, dann die verschiedenen Perspektiven zu haben. Ich meine, ich habe damals schon viel Berufserfahrung gehabt, ja, konnte ein bisschen Geld sparen und habe damals auch eine Hemmung gehabt, meinen Job damals zu kündigen.
Ja, klar.
Also das war auch für mich ein Prozess, wo ich dachte, was kannst du denn bringen?
Ja, das glaube ich.
Man kündigt einfach so einen Job und geht dann irgendwo anders und weiß überhaupt nicht, was passiert. Aber war auch so ein Prozess ein halbes Jahr.
Ja.
Hat mir eine Kollegin von erzählt, von diesem Working Holiday, den es gibt, für diese Visa, die man einfach bekommen kann. Und dann wirklich lange überlegt, ne, wie machst du das mit der Wohnung, mit dem Auto, wo kriegst du die Kohle her, wie läuft das überhaupt? Und dann, damals habe ich das Glück gehabt, dass eine ehemalige Arbeitskollegin von mir nach Brisbane ausgewandert war mit ihrem Partner.
Ja.
Die immer so, ach, mach dir keine Sorgen, das sind so viele Backpacker, du bist
ja,
nicht
ist
die
auch
Erste.
Wirklich so,
ich hatte bei der Bankeröffnung gar kein Problem. Und immer so die ganzen Sorgen, die man immer so hat, so, wenn man in diesem gesettelten Leben so unterwegs ist, einfach mal so genommen. Und ich wollte auch erst kurz, ich glaube 9 Monate, habe damals meinen Rückflug auch verfallen lassen, weil ich dachte,
das
ist nach einem halben Jahr so, und noch 3 Monate?
Ja.
Auf gar keinen
Geht
Fall.
Nicht,
das muss jetzt irgendwie weitergehen. Dann war ich auch nochmal in Neuseeland und dann auch im Rückflug auch nochmal in Asien vorbei und so weiter.
Ja, es bietet sich ja auch an, es ist ja alles direkt daneben dran, wenn man schon so weit weg ist.
Mhm.
Ja.
Wobei damals war Fukushima, es passiert damals, das weiß ich noch.
Stimmt.
Und an der Westküste Australiens war auf einmal kein Wasser mehr am Strand. Und ich dachte,
krass.
Wo ist das Wasser denn jetzt? Ja. Und durch diesen Tsunami hat das sich so stark bewegt. Und dann denkst du, ja klar, jetzt ist das einfach jetzt woanders, wo zu viel Wasser ist. Und das war so spooky.
Krass.
Und hast du echt gedacht, okay, kommt jetzt irgendwie gleich die Riesenwelle, wo das dann zurückkommt. Und alle so verwundert, wo ist das Wasser hin? Und das war nachher auch der Grund dann tatsächlich, weil dann war ich in Asien und da haben die Menschen mir gesagt, auch in Thailand, wenn hier was sein sollte und irgendwas abregnet, die werden uns das nicht sagen.
Ob
du irgendwie einen Schirm hast oder dass du irgendwie guckst, dass du dich ein bisschen schützt. Und das war mir nachher dann ein bisschen mulmig, dann bin ich ja noch früher nach Hause geflogen als geplant, ein paar Wochen früher.
Ja, krass,
tatsächlich,
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich das wahrgenommen habe damals.
Aber es war für mich die prägendste Zeit ever, ever in meinem Leben.
Ja.
Es hatte ganz viel mit Loslassen zu tun.
Ja.
Also wirklich so einfach mal im Flow gehen. Das hat mich echt Überwindung gekostet, wenn man sonst immer so ein Kontrollfreak irgendwie ist und alles immer so kontrollieren kann. Dann auch mal Standards sein lassen. Also hat mir auch in dem gemeinsamen Haus, wo wir in der WG drin gewohnt haben, das war jetzt wirklich eine ganz alte Hütte mit altem Teppichboden, mit, also es war ja irgendwie gefühlt alles improvisiert.
Ja, total.
Man muss sich wirklich von vielen Dingen dann befreien. Aber wenn man dann mal im Flow ist und viele andere Backpacker kennenlernt und auch, das ist ja auch alles international, ich fand die Australier auch total herzlich und obwohl die Schwemme an Backpackern im Land ist, trotzdem sehr einladend und
eigentlich
hilfsbereit.
Total
und
komisch.
Also ich war ja längere Zeit auch in Mildura, es war nachher auch so mein Hotspot gewesen, wo ich halt meine sozialen Netzwerke so ein bisschen hatte, dann darüber wieder Jobs bekommen habe und so und das war für mich wieder zu Hause kommen. Also ich bin halt ganz oft dahin zurück und bin gar nicht mehr so dermaßen viel gereist, aber das war für mich so der Spot, wo ich dann irgendwie so gefühlt immer wieder war und wo ich coole Augenblicke
voll schön.
Hatte. Ja. Es hat mich nachher tatsächlich geprägt für mein weiteres Leben, diese Erfahrung zu machen. Inwiefern hat dich in Australien geprägt, in diesen vor allem jungen Jahren auszusteigen, es mal zu machen? Also hat das dich, brauche ich gar nicht fragen, hat dich natürlich geprägt. Inwiefern hat es dich geprägt?
Ja. Ja, es war halt noch vor meinem Studium und es war halt irgendwie so, dass ich meine, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin als Kind losgefahren, absolut keine Ahnung von irgendetwas, nur so zu Hause noch gewohnt und so weiter und nie was alleine irgendwie machen müssen und dann plötzlich so irgendwo reingeworfen werden, wo du gar nichts kennst, wo du alles alleine machen musst. Und das zu schaffen, das war einfach so, dass man dann so eine Sicherheit irgendwie in sich selbst entwickelt hat. Und das halt schon so ziemlich in so einem ziemlich jungen Alter dann. Und für mich war halt dann auch dieses Geldthema halt schon direkt ein anderes, weil ich halt so gemerkt habe, guck mal, du brauchst gar nicht so viel und dieses Leben ist so schön, du bist so glücklich, gerade so dieses Haus, diese Hütte, das war ja kein Haus, wo wir gewohnt haben. Und auch wenn ich so an Asien denke, wo ich da teilweise gewohnt habe, das waren auch keine coolen Unterkünfte zum Teil, aber es war alles ausreichend und ich fand das toll. Und ich fand das hat mich halt dann auf jeden Fall insofern geprägt, dass ich eher in diese Richtung tendiert habe, so ein simples Leben führen zu wollen, mehr reisen zu wollen, mehr in der Natur sein zu wollen und so weiter. Und ich bin dann halt, als ich zurückkam, war es auch super schwer, erstmal für mich dann wieder hier so Fuß zu fassen und wieder mit meinen Freunden so zu connecten, weil ich halt irgendwie so jemand ganz anderes geworden bin auf dieser Reise. Weil klar, ich war über ein Jahr weg gewesen und so viel passiert und hier daheim halt nichts. Oder nicht so viel zumindest. Und dann bin ich halt immer die ganzen Semesterferien wieder ausgerissen, immer dann für ein paar Monate nach Indien, Kolumbien, Panama und so weiter. Immer wieder das Weite gesucht und wollte eigentlich, mein Ziel war dann immer so, ja, irgendwann reise ich dann einfach, wenn das Studium rum ist, werde ich nicht einen Job annehmen, sondern ich werde reisen, ich werde Geld sparen und keine Ahnung. Ich wusste nie so wirklich, von was ich letztendlich leben werde, aber ich hatte immer so das Gefühl, lieber arbeite ich in so einer Strandhütte und bin schon so im Paradies, als so das ganze Jahr zu arbeiten, um letztendlich in der Strandhütte zu landen. Und aber das ganze Jahr über halt irgendwie in meinem Büro zu sitzen. Das war so immer meine Devise. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen mit Kind letztendlich, weil man dann doch denkt, vielleicht wird doch Kindergarten und alles so ein gesätteltes Leben besser. Und jetzt momentan bin ich wieder so in dieser, ja, ich habe so das Gefühl wieder so in diesem Aufbruch, wo ich so denke, guck mal, es geht ja doch irgendwie alles, sogar mit Kind. Also wieso nicht doch dieses Leben, von dem du die ganze Zeit geschwärmt hast, seit über 10 Jahren doch führen?
Hast du mal überlegt, auszuwandern? Wenn du so viele immer wieder unterwegs bist, ist es, glaube ich, für mich naheliegend, darüber nachzudenken, auch woanders zu leben.
Ja, auf jeden Fall. Also alle meine Freunde sehen mich sowieso immer woanders. Sagen immer so, du gehörst nicht hierher, irgendwann wirst du woanders sein. Ich hatte mal jetzt 2 Jahre in Portugal gewohnt. Aber es ist auch schwer, irgendwie woanders zu wohnen. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Also, weil für ewig reisen ist natürlich auch nicht das Ideal. Also, irgendwann will man auch wieder so eine Base haben, wo man einfach so sein Zuhause hat und auch so soziale Strukturen wieder und irgendwie auch, ja, Freunde auch hat, die immer da sind und nicht überall. Und ja, in Portugal dann erstmal eine neue Sprache lernen und nicht Tourist zu sein. Es ist halt schon ein Riesenunterschied, ob du wo als Tourist bist oder ob du wirklich wo leben möchtest. Da musst du auch schauen, was für einen Job findest du dort. Ist es überhaupt einfach, da einen Job zu finden? Meistens ist es in den Ländern, die so wunderschön sind, nämlich nicht einfach, einen Job zu finden. Also wenn du nicht dann gerade so irgendwie online arbeiten kannst und eigentlich in Deutschland angestellt bist, ist
Das
es
machen ja,
meistens
glaube ich, viele
schwer.
in Portugal auch, ne?
Genau, ja. Also jetzt mit dem Buch zum Beispiel wäre das super. Dann kann man, also wenn man wie mir als Autor arbeitet, kannst du natürlich auch von überall arbeiten. Aber ja, man braucht auch erstmal einen Job, mit dem das möglich ist. Und das ist mir halt vor Ort dann auch bewusst geworden. Und so schön es ist, neue Kulturen kennenzulernen, wenn man so lange dann in der neuen Kultur ist. Und Portugal ist jetzt nicht so anders als Deutschland, aber trotzdem, wenn man nur dort ist, vermisst man dann zum Teil schon wieder Deutschland. Und dieses Gefühl hatte ich sonst nie gehabt. Es war was vollkommen Neues für mich, Deutschland zu vermissen. Fand ich aber auch irgendwie schön. Also,
War es konkret irgendwas, was du vermisst hast? Oder
ich habe.
Essen, Kultur, die Sprache, die Freunde?
Ja, ich glaube, also Freunde auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, ja, Weihnachtsmärkte auch. Aber ich habe irgendwie die Deutschen dann als ziemlich offen empfunden plötzlich. Also vielleicht ist es auch so die soziale Bubble, in der ich mich halt bewege, aber ich habe die als sehr tolerant und offen, ja, so weltoffener irgendwie empfunden. Und
Ist das in Portugal nicht so?
da, wo ich jetzt war, nicht so sehr, nee. Also vielleicht ist es auch von den Orten in Portugal unterschiedlich, habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich war halt in Porto gewesen, das scheint konservativer zu sein. Aber an der Algarve ist halt jetzt keine große Stadt in der Nähe. Also Lissabon und Porto sind so die zwei großen Städte. Vielleicht ist Lissabon nochmal anders. Da war ich halt dann immer nur zum Urlaub machen. Das könnte schon sein. Aber das Problem ist halt, es gab oft einen Hass auf Deutsche, weil so viele Deutsche eben dahin ziehen, irgendwie Hostels aufmachen, Unterkünfte, also Häuser bauen, die Unterkünfte total teuer vermieten. Die Portugiesen machen selbst meistens Urlaub an der Algarve und es wird immer teurer und teurer und teurer. Und gefühlt wird es auch irgendwie von den Deutschen überrannt und eingenommen. Und auch die Wohnungen in Porto und Lissabon, da mit Airbnb vermietet von irgendwelchen Deutschen oder auch nicht nur Deutschen, aber vielleicht auch Engländern oder so. Und das war schon ein Problem. Und das habe ich auch total nachvollziehen können halt. Und das ist dann halt aber schwer, dann selbst Deutsche zu sein. Ja.
Okay, also ich kenne das noch. Ich war auch mal zweimal in Portugal im Urlaub,
Ja.
war auch in Lissabon, war auch in Porto, habe in Porto auch diese Aushänge gesehen, die quasi Proteste dargestellt haben
Ja.
gegen Airbnb.
Ja.
Habe ich deshalb auch immer wieder umgeschaut, wo kann ich irgendwie gut übernachten, und
Ja.
habe man ein Hostel gehabt, wo dann quasi portugiesische Inhaber
Ja.
dann drin
Ja, das
waren
ist
und
auch
so
echt
weiter.
wichtig, ja.
Ich habe die Portugiesen erstmal als meistens sehr jung, sehr gut im Englischen
Ja,
kennengelernt
voll,
und auch total interessiert.
ja.
Deswegen überrascht mich das gerade, aber das ist natürlich ein anderer Blick, den du hast, wenn du
Ja.
längere Zeit da bist, dort
Ja.
lebst, die Sprache auch kennst oder die
Ja.
Sprache auch sprichst. Klar,
Ja.
bekommst du andere Sachen auch mit,
Ja.
auch durch die Medien, die dann Themen setzen und halt berichten, was dort vor Ort ist.
Ja, total. Und vor allem, wenn man halt auch mehr ältere Leute auch trifft, das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man mit den Jungen sich unterhält oder mit den Älteren. Was herrscht halt eine Riesenarbeitslosigkeit, das ist halt auch ein Riesenproblem und viele wollen ja eher nach Deutschland. Und dann kommen wir auch noch dahin und machen es noch teurer. Das ist natürlich ein Problem und zum Teil ziehen die dann von den Großstädten weg in kleinere Städte drumherum, so Dörfer, weil sie es einfach sich nicht mehr leisten können. Und das ist natürlich schlimm dann. Also es wird noch und noch und noch ein Hostel aufgemacht und es muss nicht mal nur von Deutschen sein. Die haben dann halt auch natürlich zusätzlich noch einen Hass gegen die Regierung, weil die halt auch das unterstützen, diesen Tourismus. Und dann kommen irgendwelche alteingesessenen Restaurants, die super toll und super günstig waren, werden dann irgendwie zugemacht und dann kommt da irgendwie das nächste Hostel hin oder der nächste Burgerladen oder
Ja, man
so.
nennt das
Ja,
Gentrifizierung, ne?
genau.
Ja.
Und das ist halt in Portugal ein Riesenproblem gewesen.
Ich mir gut vorstellen.
Ja.
Nochmal zurück zum Vermissen, was Deutschland quasi ausmacht. Hast du irgendwelche Lieblingsgerichte dann trotzdem für dich immer gekocht, wenn du im Ausland unterwegs bist oder auch in Portugal gelebt hast? Oder andersrum, hast du portugiesische Gerichte, die du jetzt hier für dich kochst?
Nö, eigentlich beides nicht so sehr. Nee. Also Pastel de Nata vermisse ich oft, weil es halt so lecker ist.
Nur ein Kaffee.
Ja, genau. So das, aber das ist hier zu Hause auch was anderes. Das muss man irgendwie in der Sonne und mit frischer Luft und irgendwie am Meer sitzend und so. Das ist
Der Wein schmeckt
irgendwie,
ja auch da vor Ort viel besser als dann
ja,
hier.
ist halt schon so. Ich glaube, das kann man nicht hierher holen. Und das kann man auch andersrum. Es gab manchmal dann so kleine Weihnachtsmärkte dort mit Glühwein oder so. Und das war auch nicht dasselbe. Das war einfach eine andere Erfahrung. Das
Ja.
eine gehört halt dahin und das andere
Ich
hierher.
finde das immer sehr interessant. Also auch jetzt, als ich längere Zeit im Ausland war oder auch immer Nordamerika ein Jahr lang war, also man blickt auch anders auf das eigene Land zurück,
Ja.
was einen vielleicht vorher so ein bisschen genervt hat.
Ja.
Aber ich finde, Sprache ist ein großes Ding. Also egal, wie lange ich im Ausland war, mein Englisch war trotzdem nie perfekt, dass man wirklich so alles immer versteht und jedes
Ja.
kleinste Wort immer versteht.
Ja,
Das
ich
sind auch
auch
so
nicht,
Sachen,
ja.
die einen total nerven und einen auch immer wieder fremd fühlen lassen. So,
Ja.
es ist halt nicht die Heimat, plus Australien natürlich, upside down, andere Jahreszeiten. Auf
Ja,
einmal habe ich im
klar.
Sommer Geburtstag, wo ich denke,
Ja.
something's wrong here.
Ja, stimmt. Und Weihnachten
Das
im
fühlt sich
Sommer,
ganz
ja.
komisch an jetzt hier. Ja,
Ja.
das stimmt fast nicht. Plus die andere Kultur. Und was
Ja.
ich halt so verrückt finde, für die Australier ist es total normal, an Weihnachten am Strand zu sein. Und
Ja,
es
das
ist
fand ich auch
heiß.
sau seltsam. Es war
Also
kein
ist
Weihnachten, ja.
für die wäre es halt andersrum total abgefahren, wenn es dann mal
Ja.
kalt wäre und wirklich mal Schnee liegt,
Ja.
nicht nur im Fernsehen.
Ja, stimmt.
Ja. Aber ich sag mir oft, man reist da ganz viel und kommt nachher doch bei sich selber an. Ist
Ja.
da was dran an dem Spruch?
Ja, auf jeden Fall. Also genauso sehe ich das auch. Es ist letztendlich auch egal, wo man wohnt. Also wenn man so mit sich im Reinen ist, das meinte ich ja auch vorhin, als ich mit Emil da gereist bin und auf dem Fahrrad einfach so zufrieden war und mir dachte, eigentlich brauchst du nichts anderes. Letztendlich bin ich zufrieden da, wo wir zusammen sind und eine gute Zeit haben.
Zum Schluss die Frage an dich, Jasmin. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben, die gerade dieses Interview gehört haben? Du hast jetzt ganz viel von Angst gesprochen, von Dingen
Ja.
einfach zu machen, die man im Leben machen möchte.
Ja, wahrscheinlich, dass einfach doch irgendwie alles möglich ist, auch wenn man glaubt, dass es nicht so ist. Und vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als man es sich vielleicht vorgestellt hat, aber dass man schon zu seinem Ziel kommen kann. Vielleicht auf einem anderen Weg, aber dass das Ziel erreichbar ist, was man sich setzt. Ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Jasmin.
Ja, danke dir.